Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Monate oder sogar Jahre mit einem Diktator verbringen, ohne bestochen zu sein oder ohne betrunken zu sein, sondern im Dienst der Wissenschaft. Das ist genau das, was mein heutiger Gast tatsächlich beruflich tut. Dr. Heike B. Görtemarker ist Historikerin und Bestsellerautorin. Sie hat Jahre und Monate ihres wissenschaftlichen Dienstes, ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Historikerin mit Adolf Hitler tatsächlich verbracht, mit der Geschichte um Adolf Hitler. Frau Görtemarker, wenn man ihre Bestseller liest, wenn man Hitlers Hofstaat liest, das neueste Buch, was sie rausgegeben haben, wenn man die Biografie von Eva Braun liest, die in 18 Sprachen übersetzt worden ist, da habe ich mich immer gefragt, wenn Sie das ganze Material, also wenn Sie in das Material einsteigen, gibt es den Moment, wo Sie sagen, oh, jetzt ist es mir zu viel Hitler, ich muss jetzt hier weg?
Nein, eigentlich nicht. Es ist ja so, dass man schon einen Überfluss an Quellen hat in der Zeitgeschichte. Aber ich liebe Archivarbeit. Es ist wahnsinnig spannend und man verliert sich richtig darin. Deswegen ist ja immer wichtig, dass man tatsächlich auch eine Fragestellung hat, dass man wissen will, was will man eigentlich wissen. Das ist wie eine Detektivarbeit im Grunde angelegt. Aber nein, es ist nie langweilig, es ist wahnsinnig spannend und das ist eigentlich meine natürliche Umgebung, das Archiv.
Das Archiv, also das heißt, Sie sitzen irgendwo in einem meistens, so stelle ich es mir vor, einem fensterlosen Raum und lesen da vor sich hin. Das ist alles, was passiert. Sonst gibt es keine Action irgendwelcher Natur.
Zunächst mal nicht, nein. Also das ist die Action und das macht auch feuchte Hände, würde ich mal sagen, wenn man weiß, jetzt kriegt man eine Archivbox und man weiß nicht, was drin ist, was einen erwartet. Das ist wahnsinnig spannend. Aber man zieht eigentlich durch die Archive. Aber gleichzeitig als Historikerin geht man natürlich auch hinaus und sucht sich Zeitzeugen, versucht auch Quellen zu finden. Es gibt ja vieles, das nicht in Archiven liegt, sondern tatsächlich bei Zeitzeugen, bei Enkeln, Söhnen der Protagonisten, die mich interessieren. Und dann die Leute dazu zu kriegen, ihre Privatarchive zu öffnen, das ist auch spannend.
Jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Wie kommt man am Ende zwischen die Boxen, von denen Sie sprechen, tatsächlich in das Archiv? Sie sind unter anderem in Schleswig und in Kiel aufgewachsen, aber da Sie sich am Ende für die Geschichtswissenschaft entschieden haben, interessiert mich vor allen Dingen mal Schleswig. 770 ist da Heiterbu begründet worden. Ich muss nachgucken, das ist dann von König Göttrick für die Zuschauer, die da vorgebildet sind, muss man das dazu sagen, zum Handelsplatz weiterentwickelt worden. Schleswig ist eigentlich nur eine Randsiedlung von der Wikinger Stadt Heiterbu. Wenn Sie jetzt einen Wikinger-Film sehen, inwiefern fühlen Sie sich da direkt angesprochen? Was spüren Sie dann, Frau Görtemarker, wenn Sie einen Wikinger-Film sehen?
Heiterbu war tatsächlich meine erste Erfahrung mit der Geschichte. Wir sind damals noch in der Grundschule mit unserem Geschichtslehrer nach Heiterbu gefahren und durften dort selber ausgraben als Schülerinnen und Schüler.
Wieso durften Sie das? Also das ist doch normalerweise eine ganz heikle Sache, Archäologie.
Und Sie durften, also wir durften einfach rumwühlen auf diesem Gebiet auch suchen, ein bisschen herumkratzen und haben auch kleine Gegenstände gefunden und fanden das ganz aufregend. Also das ist im Grunde ja meine erste Begegnung mit der Geschichte, würde ich sagen.
In der Grundschule. Hier können Sie sagen, welchen Teil der Geschichte finden Sie furchtbar langweilig? Sind das die Ottonen? Ist das vatikanische Geschichte? Ist das fernöstliche Geschichte? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ich bin Historikerin ganz und gar, ich habe diese Bestseller geschrieben, ich habe da promoviert über eine Journalistin, die in der Nazizeit tatsächlich journalistische Karriere gemacht hat. Aber es gibt so einen Geschichtsbereich. Gibt es das?
Nein.
Nichts.
Es gibt nichts, was mich langweilt in der Geschichte. Langweilig ist nur auf die Vermittlung von Geschichte. Und deswegen hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal Geschichte studieren würde, weil ich es auch in der Schule tödlich langweilig fand.
Sie fanden es trotz des Lehrers in Heiterbu?
Ja gut, das war der Grundschullehrer. Es gab später andere, der war ganz gut. Aber nein, ich konnte mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich bin jetzt nicht in die Uni gegangen, habe gesagt, ich studiere Geschichte. Das kam dann danach. Weil mich das Detektivische in der Geschichte tatsächlich interessiert. Ich bin ein Verfechter auch der Chronologie. Ohne Chronologie versteht man nichts. Man muss fragen, wer sagt was, wann und warum. Und nur so ergeben sich dann auch Erkenntnisse.
Das ist wieder detektivisch. Wir haben vorhin, bevor Sie hier ins Studio kamen, haben wir schon unter uns gesprochen, weil natürlich bei Phoenix auch Ihr Mann, Manfred Görtemarker, kein Unbekannter ist, häufig mit Michaela Kolzer zusammen zu sehen, Professor der Geschichtswissenschaft. Und da haben wir uns gefragt, wie viele Bücher gibt es bei Ihnen zu Hause? Oder was gibt es in Ihrem Zuhause mehr als Bücher? Gibt es von irgendwas mehr? Haben Sie vielleicht mehr Wein oder
Nein,
mehr Geschirr?
Wirklich, es gibt vor allem Bücher, viele, viele Bücher. Wir arbeiten ja mit diesen Bibliotheken, die wir haben, die man sich auch anschafft mit den Jahren, mit den Themen, die man bearbeitet. Es ist natürlich auch schön, wenn man dann von diesen Büchern letztlich umgeben ist, zum Beispiel bei mir auch, von der Erinnerungsliteratur früherer Nazis. Also davon bin ich quasi auch umstellt, weil ich damit arbeite, weil ich sie analysiere. Nein, das ist schon so, dass die Bücher einen Großteil ausmachen. Ja.
Das ist jetzt ein Teil der Geschichte, den Sie sich ausgesucht haben. Da müssen wir gleich darüber reden, warum Sie sich denn ausgesucht haben. Sie sind 1964 geboren. Das ist der geburtenstärkste Jahrgang im Nachkriegsdeutschland. Und mir haben schon mal Leute, weil ich nicht so fern von Ihnen geboren bin, mir haben schon mal junge Leute, eine junge Frau hat zu mir gesagt, dass ich mich so sehr für die Nazizeit interessiere. Das sei ja typisch, weil das sei so ein Boomer-Interesse. Das war abschätzig gemeint. So, wir, unsere Generation, die finden das irgendwie irre spannend. Ist das generationstypisch, dass Sie sich für die Nazizeit so stark interessieren?
Es kann sein. Darüber habe ich noch nicht so wirklich nachgedacht. Aber tatsächlich spielt die Nazizeit, auch in meiner Familie spielte sie eine Rolle. Mein Vater war in Kolberg geboren, hat die Flucht erlebt 1945, 46. Und diese Fluchtgeschichte meines Vaters spielte eine Rolle in der Geschichte. Dann auch die Frage natürlich, war Opa ein Nazi? Er spielte auch eine Rolle, wurde auch oft geleugnet, der Opa mütterlicherseits. Die Familie war immer der Ansicht, nein, nein, er sei ein Gegner der Nationalsozialisten gewesen. Bis
Widerstand.
Widerstand natürlich. Bis ich dann tatsächlich mal seine Karteikarte gefunden habe, die NSDAP-Mitgliedskartei durchsucht habe. Und da steht er natürlich als Mitglied seit 1931.
Seit 1931?
Genau.
Oh, und konnten Sie ihn damit noch konfrontieren? Wollten Sie ihn
nein,
damit
nein,
konfrontieren?
Nein, nein.
Und haben Sie das in der Familie dann mal erzählt? Das ist ja wie Weihnachtsabend so eine richtige Stinkbombe. Opa war ja seit 31 in der NSDAP, ich sag's nochmal. Also war das so?
Nein, das war jetzt nicht mehr so aufsehenerregend, aber dennoch, ja, damit hat niemand gerechnet. Es gab ein Foto, Opa mit Parteiabzeichen von mir als Geschenk.
Also aber, nein, im Ernst?
Ja, tatsächlich.
Moment, Sie haben was gemacht? Was haben Sie verschenkt? Sie haben ein Foto von Opa mit Parteiabzeichen?
Nein, ich habe es in seinem Nachlass gefunden. Dann ein Bild von ihm mit Parteiabzeichen. Und irgendwie hat aber niemand sich mal die Mühe gemacht, diesen Nachlass wirklich anzusehen. Sonst hätte es man ja gewusst, dass er Parteimitglied gewesen ist.
Also es ist nicht generationstypisch, sagen Sie, aber Ihre Familie hat vielleicht gedacht, boah, die Heike hätte auch mal was anderes werden sollen, wenn die hier uns solche Überraschungen macht.
Ja, mein Vater fand das furchtbar. Warum beschäftigst du dich mit den Nazis und vergiss das doch und lass das doch? Konnte er nicht verstehen.
Aber Sie haben dieses Thema jetzt auch ausgesucht und beackern es weiter.
Ja, ich ausgesucht.
Ja, das ist die Frage.
Ich gar nicht mal sagen.
Das wär die Frage. Also wie kam das zu Ihnen? Sie haben promoviert über die Journalistin, ich habe es vorhin schon angesprochen, Margret Boveri, die ich hoffentlich jetzt richtig ausgesprochen habe. Die tatsächlich in der Nazizeit ihre journalistische, ihre publizistische Karriere gemacht hat. Und das muss sie ja hinreichend fasziniert haben, um zu sagen, okay, das ist Thema meiner Doktorarbeit.
Das wusste ich erst nicht so wirklich. Also ich bin eigentlich zu Margret Boveri, zu diesem Thema gekommen, weil sie einen großen Nachlass hat in der Staatsbibliothek. Ein riesiger Nachlass, einer der größten Nachlässe.
Texte.
Also natürlich, sie war als Journalistin, sie hat Bücher geschrieben, hat natürlich so viele Artikel geschrieben. Sie hat wahnsinnig viele Briefe geschrieben. Es war noch eine Briefkultur. Sie ist 1900 geboren. Also Tausende von Briefen, würde ich mal sagen, an Freunde, an die Mutter. Sie hat mit allen Geistesgrößen ihrer Zeit auch korrespondiert. Ob das nun auch Theodor Heuss war, der ein enger Freund war, oder Karl Schmidt oder Ernst Jünger, Uwe Johnson. Also eine große Bandbreite auch von Korrespondenzpartnern.
Wie sind diese Briefe stilistisch? Ist das so, wenn Sie mir eine Mail schreiben würden und Sie würden es nett mit mir meinen, schreiben Sie dann auch in diesem Stil beinahe, wie die Leute sich untereinander geschrieben haben? Oder war das nur höflich? War es formal? War es womöglich fehlerhaft?
Es war viel detaillierter. Also es ist eher so, als wenn man tatsächlich ein Gespräch führt. Diese Briefe sind lang, oft bis zu 10 Seiten.
10 Seiten?
Ja, weil man berichtet, was man macht, wen man getroffen hat, was man erlebt hat, was man denkt. Es geht um Politik, aber auch private Dinge. Menschen haben sich ja nicht so oft getroffen auch. Sie hat einen riesigen Freundeskreis, auch in den USA, in Italien, in der Schweiz, Verwandte. Also es wurde sehr viel geschrieben und das als Historikerin natürlich hat mich gereizt, diesen Nachlass mir anzusehen. Ich kannte sie eigentlich gar nicht. Margret Boveri hatte ich nie gehört. Sie ist ja auch eine Journalistin der 50er, 60er Jahre, eine Publizistin in dieser Zeit. Und sich dann mit dieser Karriere einmal zu beschäftigen und dann festzustellen, die hat wirklich Karriere im Dritten Reich gemacht.
Und hat sich aber nachher dafür, wenn ich das jetzt vulgär ausdrücke, nicht genug geschämt.
Ja, aber
nach unserer heutigen Erwartung.
Ja, aber da muss man einmal sehen, wie sie diese Karriere gemacht hat, weshalb es eigentlich dazu kam. Sie kam ja aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Ihre Mutter war Amerikanerin, Biologin, emanzipiert. Und sie studiert Geschichte, sie wird eigentlich auch erst Lehrerin, studiert weiter in Berlin, will Journalistin werden. Und 5 Jahre lang, von 1928 bis 1933, putzt sie eigentlich Klinken. Sie versucht bei der Frankfurter Zeitung unterzukommen, schickt auch oft Artikel, die werden auch tatsächlich abgedruckt. Aber sie hat als Frau in dieser Männerdomäne überhaupt keine Chance. Und 1933, auch mit dem neuen Schriftleitergesetz, wie es hieß, also Redakteure mussten jetzt arisch sein, sieht sie ihre Chance und schreibt auch an Freunde, das ist vielleicht jetzt der einzige Zeitpunkt für mich, mich in eine solche Position zu setzen. Und sie schaltet sogar eine Anzeige, Dr. Phil Arierin sucht. Ja, und das hat mich fasziniert, weil das ist ja ein Karriereverlauf, den man nicht erwartet im Dritten Reich. Da erwartet man, die Frauen verschwinden jetzt alle hinterm Herd.
Ja. Ist der Brief für Sie solider als Quelle, als ein Zeitzeuge?
Auf jeden Fall.
Warum?
Ein Brief stimmt erst einmal von der Zeitabfolge. Man weiß genau, wann er geschrieben wurde. Und man sieht auch genau, mit wem dieser Mensch korrespondiert hat, wer noch genannt wird, welche Ereignisse, die erst kurz vorher passiert sind, werden genannt, werden besprochen. Das ist beim Zeitzeugen anders. Mhm. Über viele Jahrzehnte, der sich natürlich an Daten nicht mehr erinnern kann, oft auch tatsächlich auch verwechselt, mit wem er gesprochen hat, wem er was gesagt hat.
Es klingt so, als würden Sie den Zeitzeugen als Historikerin gar nicht so hoch einschätzen, wie ich dachte, dass Sie ihn einschätzen.
Der Zeitzeuge ist schwierig. Es ist natürlich interessant, sich mit Zeitzeugen zu unterhalten. Beispielsweise nach meinem Buch über Eva Braun hat mich noch eine Freundin von Eva Braun angeschrieben, mit der ich mich dann auch getroffen habe. Aber das war so der typische Konflikt, dass diese Frau ihre Geschichte im Grunde schon im Kopf parat hatte. Die hatte sie 10.000 Mal erzählt
und die spult
sie ab. Ja, nee, die ist nicht verfälscht, aber sie ist nicht wirklich authentisch, weil da sind innerhalb der letzten Jahrzehnte natürlich so viele Informationen dazugekommen. Hat sie das wirklich selber erlebt? Hat ihr das vielleicht irgendjemand erzählt und sie gibt das dann als eigenes Erlebnis aus? Das ist sehr schwierig. Aber dennoch war es interessant, weil sie mit Eva Braun und ihrer Freundin Hertha Schneider in den letzten Jahren auf dem Obersalzberg im Berghof gewohnt hat. Und denn das Haus von Eva Braun war ja auch so halb zerstört durch einen Bombenangriff. Ja. Und sie erzählt eben vom Leben auf dem Berghof, wie es war, wenn Hitler dort war, wie es ablief und dass sie immer auf ihn gewartet haben, bis sozusagen die letzte Lagebesprechung dann zu Ende war und sie ihn dann getroffen haben.
Waren denn die Nazi-Zeitzeugen besonders unzuverlässig, weil sie wussten, da ist auch immer Scham, schlechtes Gewissen, Schuld mit drin?
Margit Boveri schrieb ein Buch nach Kriegsende über diese Zeit, über ihre Zeit am Berliner Tageblatt im Nationalsozialismus mit dem Titel Wir lügen alle.
Und das wie gesagt, wir lügen alle?
Wir lügen alle.
Weil wir es nicht wahrhaben wollen.
Ja, es ist, das zeigte sich dann auch im Gespräch mit Uwe Jonsson, der sie ja inquisitorisch befragt hat, dass gelogen wurde, nach 45 natürlich auch vor allen Dingen sagen wir mal, bei den Tätern natürlich, die wirklich auch Verbrechen begangen hatten oder Mitwisser, Mittäter waren. Für die Leute ging es darum, ihre Existenz zu retten, die Existenz ihrer Familie zu retten, hinüberzuretten in die neue Zeit, nicht gehängt zu werden, Nürnberg zu überleben. Also von daher wurde schon einmal gelogen, ja.
Und Albert Speer hat das auf besonders elegante Art und Weise gemacht. Ich habe ihn das schon gestanden. Ich habe die als sehr junger Mann die Spandauer Tagebücher gelesen und dachte, mein Gott, was für ein reizender Mensch. Und das war genau seine Absicht. Ich glaube, Sie haben schon mal gesagt, Frau Görtemarker, wäre ihm das nicht gelungen, hätten die ihn auch in Nürnberg zum Tode verurteilt. Er hätte eigentlich zum Tode verurteilt werden müssen nach der Logik des Militärtribunals.
Ja, warum? Speer hätte auf jeden Fall zum Tode verurteilt werden müssen. Er war an den Vorbereitungen des Angriffskrieges beteiligt, wie wir heute wissen. Er hat als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ab 37 dafür gesorgt, dass Juden ihre Wohnung verloren. Er hat sehr eng mit Heinrich Himmler zusammengearbeitet, hat dann auch dafür gesorgt, dass diese Menschen, die dann in Judensiedlungen, sogenannten, überführt wurden, dass die auch auf Deportationslisten landeten. Und nicht zuletzt hat er auch für den Ausbau, den Erweiterungsbau von Auschwitz gesorgt.
Mhm. Warum Eva Braun? Leben mit Hitler, es ist in 18 Sprachen übersetzt worden. Ich habe schon gesagt, ein Hitler-Biograf hat behauptet, Eva Braun sei für den Diktator nur eine Art Haustier gewesen. Das haben Sie mal in einem Vortrag zitiert. Warum haben Sie sich trotzdem dieser Frau angenommen? Ging es Ihnen darum, Verständnis dafür zu entwickeln?
Ganz ehrlich, als der Verlag auf mich zukam und sagte, wollen Sie nicht mal über Eva Braun schreiben? Habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Die Vorstellung, über jemanden zu schreiben, der eigentlich nichts hinterlassen hat, nach Margaret Boveri, die sehr viel hinterlassen hat, die, so war ja das Klischee, immer nur auf dem Obersalzberg gesessen hat und auf Hitler gewartet, also nur gewartet ihr Leben lang, ein tragisches Frauenschicksal, ein blasser Schatten des Führers, wie ein Historiker mal sagte. Und das fand ich völlig uninteressant. Und für einen Historiker ist es ja auch schwierig, über jemanden zu schreiben, der nichts hinterlassen hat. Also wer nicht schreibt, hat eigentlich auch nicht wirklich gelebt. Ja? Aber dann habe ich mir die Literatur zu ihr mal angesehen, mal geschaut, was wird eigentlich über sie geschrieben. Und dann stellt man fest, oder ich habe jedenfalls festgestellt, mich gewundert, dass das vor allem auf Erinnerungsliteratur basierte. Das heißt, auf den Aussagen, Memoiren derjenigen, die früher zu Hitlers Inner Circle gehört haben oder zur NS-Elite gehört haben. Und das waren Klischees, es waren Legenden. Und deswegen, das hat mich gereizt, mich zu fragen, was wissen wir denn wirklich über diese Frau?
Warum sind diese Legenden aufgebracht worden? Zum Beispiel, dass der Führer logischerweise keinen Sex hat, weil er sich ja für Deutschland opfern muss. Das konnten Sie übrigens auch nicht klären. Sie konnten nicht klären, was für eine Art, was für eine Natur die Beziehung von Eva Braun zu Adolf Hitler war. Oder konnten Sie das klären?
Nein, das Problem ist, hier haben wir eben ein Quellenproblem. Es gibt keine Aufzeichnung. Es gibt keine Aufzeichnungen.
Was hätte es auch für Aufzeichnungen geben?
Nein, aber Briefe, Liebesbriefe, Briefe dieser persönlichen Art zwischen Eva Braun und Adolf Hitler, die gibt es einfach nicht. Wir haben
aber hätte das nicht auch verniedlicht? Hätten Sie das überhaupt veröffentlichen sollen? Wenn er jetzt, mein lieber Hasi, du warst wieder ganz schön. Du warst ein wahrer Führer gestern Abend. Also das ist doch, wäre doch furchtbar eigentlich, oder?
Ja, es ist auch nicht, ich fand das jetzt auch nicht so wichtig zu wissen, ob die wirklich eine sexuelle Beziehung hatten oder nicht. Entscheidend war, dass sie in seinem Inner Circle eine bedeutende Rolle gespielt hat, dass sie unangreifbar war, spätestens seit 1934 im Inner Circle. Und von einem privaten Brief von Ilse Hess in der Nachkriegszeit wissen wir tatsächlich, dass sie eine intime Beziehungen hatten. Also, dass sie jedenfalls auch so betrachtet worden ist als die Quasi-Ehefrau von Hitler. Das sagte später auch eine Sekretärin aus. Und genauso wie eben auch Geli Raubal offenbar eine sexuelle Beziehung zu ihrem Stiefonkel gehabt hat.
Was gab es für ein Interesse daran, den zu entmenschlichen? Darüber haben Sie in diesem Vortrag so interessant gesprochen. Also es gab ein Interesse, diesen Diktator zu entmenschlichen und zu etwas Andersmenschlichem zu machen oder einer Monsterfigur oder ein Messias, ganz wie man will.
Man muss zwei Sachen unterscheiden. Einmal die NS-Propaganda, die ihn ja auch schon entmenschlicht hat, weil er ja eigentlich so eine erbärmliche Figur war. Also er wird zum Führer gemacht, das ist eine Kunstfigur, der über den Deutschen steht, der Erlöser des deutschen Volkes in dieser Krisensituation, die man nach 1930 in der Weltwirtschaftskrise ja auch hat. Das ist ja der Beginn, der Aufstieg der Nationalsozialisten. Und Hitler wird gemacht, also eine Führerfigur wird kreiert von der Propaganda. Das hat überhaupt nichts mit seiner Person zu tun. Und man versteckt ihn im Grunde dahinter, seine Persönlichkeit, seine Fehler. Also hier hat man die Führerfigur, die auch entmenschlicht ist. Ne? Also keine persönlichen Bindungen, lebt nur für das deutsche Volk, lebt nur für seine geschichtliche Mission. So, und dann nach 1945 hat man das schon wieder, dass man vor allen Dingen natürlich in der NS-Elite alle, die sich von ihm distanzieren wollen, um selber zu überleben, sagen natürlich, ja, er hat gar keine persönlichen Bindungen gehabt. Albert Speer macht das ja sehr geschickt. Der redet ihn quasi quasi zum Dämon, zum Mephisto hoch, dem er Speer verfallen gewesen sei, dem er bewusstlos in die Sphäre des Politischen gefolgt sei und so weiter. Also hier auch wieder entmenschlicht, um sich zu distanzieren.
Und gleichzeitig brauchte der Geselligkeit. Also er war gar nicht so der einsam entscheidende Tyrann, der da einfach nur so vor sich hin tyrannisierte, sondern er brauchte Leute um sich herum, schreiben Sie, sogar richtig nötig.
Ja, es gibt nicht nur den Kreis für die Geselligkeit zum Spaß, sondern 1920, also als seine politische Karriere beginnt, da ist er ja der Redner einer obskuren Splitterpartei, erst der DAP, dann der NSDAP in München. Und hier scharen sich schon Freunde, Unterstützer um ihn als den geschicktesten und erfolgreichsten Redner dieser kleinen Partei. Er füllt die Säle. Und von Anfang an wird er von einem großen Kreis begleitet. Und man sieht, dass hier es nicht nur Männer sind, sondern seine Freunde, Unterstützer, Finanziers sind vor allem auch Frauen, vor allen Dingen die Finanziers. Also eine Elsa Bruckmann, die sich später als seine Kampfgefährtin bezeichnet, Helene Bechstein, Winifred
von
Wagner.
Von den Klavieren.
Genau, ja. Genau. Also der Sohn des Klavierbauers, Edwin Bechstein, unterstützt Hitler mit seiner Ehefrau. Sie begleiten ihn, sie beraten ihn, sie suchen auch nach geeigneten Mitarbeitern für ihn und sie finanzieren ihn eben. Und ich sage immer, er hatte betreutes Wohnen. Er war also rundum betreut, Hitler, und er brauchte diese psychologische Stütze.
Und der kleinste gemeinsame Nenner dieser Gruppe war bedauerlicherweise der Antisemitismus, weil da waren die sich alle einig.
Das war eine Gruppe um ihn herum, die ihn erwählt hat als Führer. Sie haben sich ihn erwählt. Er ist nicht zu ihnen gegangen, sie kam zu ihm, weil sie ihn als politisches Talent gesehen haben und gedacht haben, der kann unserer Idee von einem neuen Reich zum Durchbruch verhelfen. Und sie waren alle Gegner der Weimarer Demokratie. Sie waren alle Antisemiten.
Mhm. Wann bemühen Sie den Ausdruck die Geschichte? Weil im Moment zusammen mit dem Ukraine-Krieg und der deutschen Unterstützung wird häufig von die Geschichte lässt nicht zu, die Geschichte zwingt uns gesprochen. Bemühen Sie die Geschichte so global, Frau Göttemarke, oder macht man das nicht, wenn man Historikerin ist?
Sich hinter der Geschichte zu verstecken ist immer schlecht. Man sollte sie kennen, um aus ihr zu lernen. Zu sehen oder zu erfahren zum Beispiel, wie Diktaturen funktionieren. Denn die Mechanismen einer Diktatur sind oft ähnlich. Was Kriege bewirken, wie sie enden können, wie sie entstehen. Also es ist wichtig, die Geschichte zu kennen.
Naja, aber da sagen dann Leute wie der Sternreporter Lorenz Wolf Döttichem, der hat am 31. Januar des vergangenen Jahres, also 24 Tage vor Beginn des Ukraine-Krieges, vor dem Überfall Russlands geschrieben, ich möchte deswegen nicht, dass wieder aus Waffen auf Russen geschossen wird, die in Deutschland hergestellt wurden. Punkt. Für mich ist das eine Verpflichtung aus unserer Geschichte. Das heißt, die Geschichte ist Material, das kann jeder verwenden, wie er will.
Ja, ich sage mal, die Geschichte ist eigentlich ein Steinbruch. Ja? Und jeder kann sich daraus ziehen, was er möchte, seine Argumente. Aber geschichtliche Vergleiche sind immer in der Regel falsch, weil sie auf Legenden beruhen, weil sie auf falschen Vorstellungen oft beruhen. Es gibt ja, vergeht ja quasi kein Tag, an dem es keinen Hitler-Vergleich gibt.
Hitler-Vergleich mit Putin zum Beispiel. Sie sagen aber, Diktaturen funktionieren ähnlich. Das heißt, die Putin-Diktatur müsste auch ähnlich funktionieren.
Ja, aber die Vorstellung von Putin, die Vorstellung von Hitler. Hitler ist ja so eine Ikone des Bösen geworden, wie ein Abziehbild. Und die Vorstellung, die ja immer noch unsere Köpfe beherrscht, dass er eben kein Mensch gewesen sei. Eine Unperson nennt ihn Joachim Fest. Und dass er alle betrogen habe, alle belogen und manipuliert habe. Und diese Vorstellung jetzt auch zu übertragen auf Putin, dass das auch wieder ein Dämon ist, der alle verhext hat. Und,
aber der abgeschossen und für sich ist und den Bezug zur Realität verloren hat. Das ist ja das, was Leute sagen. Aber das muss ich als Diktator doch. Ich muss doch den Bezug zur Realität verlieren etwas, oder?
Ja,
so differenziert darf ich die Welt nicht sehen, sorry.
Das ist richtig. Das ist richtig. Es gibt einfache Weltbilder, einfache Geschichtsbilder. Auch die Diktatoren bemühen gerne die Geschichte, legitimieren sich daraus. Aber dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass so ein Diktator nicht aus dem Nichts kommt. Ja, der wird unterstützt, der wird getragen. Auch von Putin können wir annehmen, dass sich doch eine Mehrheit der Russen für ihn aussprechen würde, dass sie ihn als Helden sehen. Und zwar vor allem jetzt in dieser Situation, wo sie international geächtet werden, wo alles Russische im Grunde geächtet wird, sie kritisiert werden und man sich im Grunde hinter diesen Diktator schart. Das war bei den Deutschen letztlich auch nicht anders, dass man ihn unterstützt und weil man sich auch gedemütigt fühlte nach dem Ersten Weltkrieg, weil man wirtschaftliche Schwierigkeiten zu durchleben hat, weil man sich ungerecht behandelt fühlt von der Weltgemeinschaft. Das war bei den Deutschen auch ähnlich. Also da kann man schon Vergleiche sehen. Und man muss damit rechnen, dass sich solche Diktatoren relativ lange halten, so lange, bis sie irgendwann im Bunker sitzen.
Die Situation im Bunker war dann eine andere?
Die war eine andere,
ja. Inwiefern denn? Also da haben dann die Leute begriffen, dieser Diktator ist wirklich ein Diktator. Ich glaube, Christa Schröder, die Sekretärin, hat gesagt, manchmal kam er mir geisteskrank vor. Oder ist das auch wieder Legende? Ist das wieder der Legendenbereich?
Mit diesen Nachkriegserzählungen muss man ganz vorsichtig sein. Diejenigen, die sich im Umfeld Hitlers bewegt haben, fanden ihn ganz wunderbar.
Immer.
Fanden ihn ein Freund, er war nett, er war freundlich. Gerade Christa Schröder sagte, Hitler sei ja immer so ausgenutzt worden. Andere haben ihn benutzt und belogen und betrogen. Das ist auch so eine Geschichte. Sonst hätte er vielleicht den Krieg nicht verloren.
Wenn das der Führer wüsste.
Wenn das der Führer wüsste. Ja. Genau, der eben nichts mit dieser Parteipolitik zu tun hatte. Aber das Endstadium einer Diktatur ist eben oft der Bunker. Das ist sozusagen das letzte Haus eines Diktators ist der Bunker. Er verkriecht sich. Hitler hat sich eben auch selbst getötet. Er hat eben nicht gekämpft bis zum Letzten, sondern sich selbst getötet. Und ja, das ist der Endpunkt. Und viele seiner Unterstützer, seiner früheren Unterstützer und Kampfgefährten, eben auch Heinrich Himmler oder auch Albert Speer, machten einen großen Bogen um den Führerbunker, vor allem Albert Speer, weil sie überleben wollten, weil sie auch schon ihre Legenden strickten für die Nachkriegszeit.
Würden Sie Putin das sagen? Wladimirovich oder wie immer die das sagen, das letzte Haus eines Diktators ist der Bunker. Würden Sie ihm das sagen?
Auf jeden Fall, denn das ist so. Ich denke, für ihn gibt es auch keinen anderen Weg, wenn er diesen Weg so weiter beschreitet wie bisher. Wird schwierig.
Wie allergisch reagieren Sie denn auf den Vergleich normalerweise, Frau Görtemarker, auf die Analogien? Wenn man jetzt sagt, das eine ist eine Diktatur, viele Leute sagen, es ist eine faschistische Diktatur oder quasi faschistisch in Russland. Also wie allergisch reagieren Sie darauf oder wie nachvollziehbar finden Sie es, anders gefragt?
Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass das eine Diktatur ist, aber es ist keine faschistische Diktatur. Man muss mit Begriffen ganz vorsichtig sein. Es sind im Moment so viele Begriffe im Umlauf wie Endsieg, faschistische Diktatur und so weiter. Also da wäre ich mal ganz vorsichtig. Das in der Regel, wie gesagt, sind Vergleiche schwierig. Aber dennoch können wir aus der Geschichte lernen und wir müssen die Geschichte kennen, allein um zu wissen, wie ein solcher Diktator auch tickt, wie der funktioniert. Denn die Diktatoren, die suchen sich ihre Anleihen an der Geschichte.
Aber wie ist das mit den Verbrechen? Wie geht man mit den Verbrechen? Und kann man da was lernen? Weil dieser Kreis aus dem Führerbunker, der hat sich ja offenbar hinterher weiter munter getroffen, alles aufrechte Nationalsozialisten geblieben, Otto Günsche teilweise bis zu ihrem Tod. Otto Günsche, Adjutant von Adolf Hitler. Also wie geht man damit um? Es gibt ja offenbar so eine Tendenz zu sagen, ja, diese Verbrechen, die nivellieren wir hinterher. Komm, wir brauchen normale Beziehungen.
Die Täter, die NS-Täter, zeigten auch nach Lagerhaft, nach Nürnberger Prozessen, nach Entnazifizierung in der Regel keine Reue, keine Scham. Also ich sage immer, das kann eigentlich nur die Biologie lösen am Ende bei denen. Die blieben stramme Nationalsozialisten, blieben ja, Freunde des Führers, deswegen auch der Kreis ohne Führer in der Nachkriegszeit. Deshalb war es auch wichtig, dieses Nürnberger Tribunal zu haben. Denn diese deutsche Gesellschaft, die NS-Gesellschaft, hätte das nicht selber ja, bewältigen können. Und das zeigte sich ja auch dann am Ende, dass die Entnazifizierung wurde ja relativ früh aufgegeben. Dann mit Gründung der Bundesrepublik gab es im Grunde eine Generalamnestie. Man wollte nur noch vergessen, man wollte jetzt nur noch weiter leben und wieder aufbauen. Das das eben nicht funktioniert hat. Dass die Spruchkammern, die deutschen Richter, die eigentlich für die Entnazifizierung jetzt zuständig waren, im Grunde Mitläufer produzierten, es also nicht schafften, die Täter zu verurteilen oder die Täter dann einer Strafe zuzuführen. Das gab es einfach nicht.
Wir haben genug Anlass, uns weiter mit Diktatoren zu beschäftigen. Frau Görtemarker, vielen Dank, dass Sie uns da so viel Material an die Hand geben. Und vor allen Dingen vielen Dank, dass Sie heute Zeit hatten für Phoenix persönlich. Dankeschön und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen.